Ich lese aus dem Römerbrief, aus dem Kapitel 4. Deshalb gilt für das Versprechen Gottes: Es ist an den Glauben gebunden, damit es durch Gottes Gnade in Erfüllung gehe. Nur so bleibt das Versprechen für alle Nachkommen gültig, nicht nur für diejenigen, die das Gesetz befolgen, sondern auch für diejenigen, die aus demselben Glauben leben wie Abraham, der Vater von uns allen. So steht es in der Heiligen Schrift: Ich habe dich dazu bestimmt, Vater von vielen Völkern zu sein. Abraham hatte Gott vor Augen, denn er glaubte an den, der die Toten lebendig macht. Er ruft auch das ins Dasein, was nicht ist, wo es eigentlich keinen Grund zur Hoffnung gab. Hat Abraham voller Hoffnung am Glauben festgehalten. Und so wurde er zum Vater von vielen Völkern, wie Gott es ihm versprochen hat. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Er wurde im Glauben nicht unsicher, auch dann nicht, als er merkte, dass er nicht mehr Vater werden konnte. Er war ja fast 100 Jahre alt und auch Sarah konnte nicht mehr Mutter werden. Aber er stellte das Versprechen Gottes nicht ungläubig in Frage. Im Gegenteil, sein Glaube wurde umso stärker. Er gab Gott die Ehre und war fest überzeugt, was Gott versprochen hat, das kann er auch halten. Und deshalb rechnete Gott Abraham seinen Glauben als Gerechtigkeit an. Aber nicht nur seinetwegen steht in der Schrift, Gott rechnete ihm diesen Glauben an, sondern es geht dabei auch um uns. Auch uns soll der Glaube angerechnet werden, denn wir glauben an den, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Gott hat Jesus wegen unserer Verfehlung in den Tod gegeben und er hat ihn auferweckt, damit wir vor Gott gerecht sind. Ich möchte gern in den Predigten, den einfachen Predigten, die jetzt zwischendrin stattfindet, über den Römerbrief nachdenken. Und zwar über die Kapitel 4, 5, 6 und 7 mache ich jeweils eine Predigt. Also wenn ihr möchtet, die Texte vertiefen, könnt ihr die gern auch für euch lesen, vorbereiten und mitgehen. Wir haben die Texte im Römerbrief neu gepackt und gefestet, bis hin zu einzelnen Worten. Und ich glaube, es geht darum, in unserer Zeit das, was dort steht, auch können zu verstehen und bildlich zu machen. Der Paulus redet eigentlich in diesen Briefen von einer neuen Wirklichkeit. Und wir können das sehr, sehr gut verstehen jetzt in unserer Zeit. Seit einem Jahr leben wir mit einer neuen Wirklichkeit. Es ist etwas passiert, was vorher so nicht gegeben hat. 2019 hätten wir uns nie können vorstellen, dass wir jemals mit Masken da sitzen. Dass wir mit Masken werden singen. Es ist etwas passiert, wo alles verändert hat, wo jeder in der Welt muss reagieren und gefordert ist. Ganz unterschiedlich. Kein Mensch kann dem ausweichen. Alle sind betroffen auf irgendeine Art und Weise. Mehr oder weniger sind neue Gesetze in Kraft gesetzt worden. Durch Regierungen, durch Staaten ist eine neue Wirklichkeit entstanden. Und der Paulus sagt, durch Jesus Christus hat Gott eine neue Wirklichkeit in die Welt gesetzt. Jeder Mensch auf der ganzen Welt muss auf das reagieren. Und nicht nur Menschen, sondern auch Länder, Staaten müssen auf das reagieren. Es ist etwas ganz Neues entstanden, wenn Jesus in die Welt hineinkommt. Und es entsteht etwas ganz Neues, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt. Neue Gesetzmäßige fangen da gelten. Gott setzt neue Regeln in Kraft, wenn er da ist. Durch Jesus ist etwas entstanden, wo man nicht mehr rückgängig machen kann und nicht mehr wegbringt, sondern wo in dieser Welt ist und wo sich über die ganze Welt heraus verbreitet hat. Und es hat eine gewaltige, gewaltige Kraft entwickelt. So dass unzählige Menschen immer wieder mit dem sich müssen auseinandersetzen. Und der Paulus probiert die Botschaft jetzt, den Hebräer zu verstehen, wo in dem Übergang in ein Leben zwischen dem Alten, vorne 2019, und jetzt im Neuen, dem Tod und insbesondere der Auferstehung von Jesus. Und er sagt, das ist eigentlich nicht so etwas verrückt Neues, denn schon der Abraham hat geglaubt, dass Tote können auferstehen. Der Abraham hat mit 100 einen Sohn bekommen, den Isaac. Der hat mit 100, wie viele habe ich gesagt, sind die Damen und Herren? 80. Also mit 80 noch zu glauben, dass noch mal, also deine Frau noch mal schwanger wird, die fast gleich alt ist wie du. Also das braucht eine gewaltige Kraft, eine Glaubenskraft. Ja. Der Abraham hat geglaubt. Und dann hat er den Sohn tatsächlich bekommen und hat Gott gesagt, geh auf den Berg Moria und bring den Sohn mir da. Und der Abraham hat geglaubt, okay, das machen wir. Weil Gott, wenn er mit 100 einen Sohn geben kann, kann er auch den vom Tod wieder auferstehen lassen. Also bei Gott ist einfach überhaupt gar nichts unmöglich. Eine neue Wirksamkeit. Bei Gott sind Sachen denkbar, die wir uns nicht vorstellen können. Und Abraham war davon überzeugt, dass Gott Möglichkeiten hat, die wir so nicht verstehen können. Und diese Möglichkeiten, sagt er, an diese Möglichkeit, dass etwas ganz Neues entstehen kann, an diese Möglichkeit glauben wir als Christen auch. Er, als Paulus, sagt, ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube, dass durch den Tod und die Auferstehung von Jesus etwas in die Welt gekommen ist, was es so vorher nicht gegeben hat. Was grundsätzlich neu ist, grundsätzlich anders und von Gott her kommt. Aber im Ansatz schon bekannt war. Und dann probiert er das zu erklären. Und der Paulus hat das auch ein bisschen gehabt vom kompliziert Reden. Und ich habe die Menge auch, und darum habe ich jetzt so die Wäsche mitgenommen, um die ganze Sache ein bisschen einfacher zu machen, oder? Also die ganze Sache von der Rechtfertigungstheologie, das letzte Lied, das man gesungen hat, ist eine Rechtfertigungstheologie. Da gibt es einen ganz grossen Katalog, Luther, Zwingli und alle Reformatoren. Nur Christus allein, nur Gnade allein, nur die Schrift allein. Und noch ein viertes, jetzt ist mir es gerade weg. Muss da helfen. Schau es rasch nach. Die ganze Rechtfertigungstheologie kommt wieder und er tut sie aufbauen, oder wir haben sie aufgebaut auf dem Römerbrief. Also nur Christus, nur Gnade und nur die Begegnung jetzt mit Gott, der Glauben. Nur aus Glauben allein sind wir gerettet. Also wir brauchen kein Werk, brauchen kein spezielle Ritual, sondern wir brauchen den Glauben. Allein aus Glauben sind wir gerettet. Allein aus dem Glauben an das, was Jesus für uns gemacht hat. Das probieren wir heute Morgen zu verstehen, was der Paulus uns sagt. In dem letzten Vers, und ich möchte den nochmal lesen. Der letzte Vers 25, oder wenn ihr ein Handy habt, schlönt doch mal das nach, den Vers. Nehmt es führen. Und nehmt einmal den Vers 25 im Kapitel 4 vom Römerbrief. Das, was ich euch vorgelesen habe, ist eine sehr moderne Übersetzung. Das ist die Basisbibel. Bei euch steht nämlich dort ganz andere Worte. Dort steht so ein Wort wie Rechtfertigung. Vermutlich habt ihr auch das Wort von der Rechtfertigung im Ohr. In der Basisbibel heisst es aber, und das nimmt den Gedanken auf und probiert dann uns zu erklären. Gott hat Jesus wegen unserer Verfehlung in den Tod gegeben und er hat ihn auferweckt, damit wir vor Gott gerecht sind. Gott hat Jesus wegen unserer Verfehlungen in den Tod gegeben und hat uns auferweckt, damit wir gerecht werden. Das Wort gerecht werden oder Rechtfertigung hat einen griechischen Begriff, der im Neuen Testament nur zweimal vorkommt. Rechtfertigung, Dikaiosynes. Das ist ein Wort, das eigentlich mehr meint, als etwas, das nicht mehr gerecht ist, wieder gerecht zu machen. Was hat das mit der Wäsche zu tun, die Rechtfertigung? Das ist schon ein eine Frage. Was hat das mit dieser Wäsche zu tun? Jede Mutter und jeder Vater versteht das augenblicklich, wenn ich euch das jetzt sage. Gott als Vater handelt wie jede Mutter jede Woche. Er wäscht unsere Dreck weg. Und zwar ohne zu fragen. Stillschweigend, jeden Tag, jede Woche. Er zählt es nicht, er rechnet es nicht, was er weggewaschen hat. Er zählt nicht, wie viele Kleiderstücke er aufgehängt hat, wie viel Dreck er weggewaschen hat. Wir fangen einmal ganz vorne an in der Kindererziehung. Das Kind, das Baby kommt auf die Welt. Das ist doch eine riesige Freude, oder? Und dann geht es ein paar Stunden, ein paar Tage, und dann musst du das erste Mal Windeln kaufen. Und das Kind, also mit Liebe machst du natürlich. Du kaufst dir Pampers, oder? Du kaufst vielleicht, weiss ich, einen Riesenpack Pampers. Du weißt, das geht jetzt 3-4 Jahre so, oder? Und dann putzest du den Dreck weg, oder? Legst einen Fritti-Pampers an und dann tust du das entsorgen im Müll. In unserem Leben ist es auch so. Wir werden verunreinigt, verdreckt in unserem Leben. Unser Leben bringt Schmutz mit sich. Da hat er gesagt, Verunstaltung. Wir machen Mist in unserem Leben. Es passiert Mist. Ungerechtigkeit. Wir machen Ungerechtigkeit und es wird uns Ungerechtigkeit antun. Und Gott sieht das und putzt das einfach jeden Tag wieder weg, wie eine Mutter ihres Kindli. Und irgendwann werden es grösser, die Kinder, dann musst du nicht mehr Windeln wechseln, sondern irgendwann musst du Kleider wechseln, oder? Da kommt das Mädchen oder das Bübli heim mit einem dreckigen Röckli oder einer dreckigen Hose. Und dann nimmst du das Kleidli, ziehst es ab und legst ihm ein neues an. Du gibst ihm ein neues Kleid, eine neue Würde, ein neues Ansehen. Wir machen das so selbstverständlich. Und Gott reinigt uns auch mit einer Selbstverständlichkeit. Es ist gar keine Frage, ob ein Vater oder eine Mutter das macht. Es gehört eigentlich so zum Tagesablauf, zum Wochengeschäft. Du machst das. Ich weiß nicht, wie viel Wäsche ihr gewäscht habt, ihr Frauen, diese Woche. Und das ist so ein bisschen meine Wäsche von dieser Woche da. Und wir machen das. Wir machen das für andere. Wir waschen für andere. Wir putzen für andere. Wir räumen das einfach weg. Und Gott macht das auch. Und wenn das weg ist, ist es ja nicht gemacht. Sondern dann legen wir etwas Frisches parat für unsere Kinder. Dann sagen wir, schau, heute Morgen kannst du das anlegen. Oder am Sonntag habe ich extra schönes Kleid für dich. Kannst du das anlegen. Und wir möchten nicht, dass unser Kind mit dreckigen Kleidern in die Schule geht. Sondern wir achten darauf, was es anlegt. Und unsere Kinder, wenn es Teenager sind, sagen sie auch, Mami, ich hätte gern das. Und ich hätte gern Seb. Und ich hätte gern dieses. Manchmal wird es auch zu einer Überforderung, was du alles posten sollst für deine Töchter und Söhne. Und ich hätte gern das Chäppli. Und genau das muss es sein. Und dann musst du genau das kaufen. Das muss die Jacke sein. Und dann fragst du dich, warum ist das um Gottes Willen so wichtig, wie die angelegt sind? Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir unseren Kind Würde verleihen, wenn wir sie nicht einfach dreckig in die Schule gehen lassen oder dreckig zur Arbeit. Wenn wir sie für sie waschen. Und Gott macht genau das Gleiche. Er nimmt unseren Schmutz, unsere Verunreinigung, oder wie es da im Text heisst, unsere Verfehlungen und gibt uns dafür neu Gerechtigkeit. Aber es ist eben nicht Gerechtigkeit, die gemeint ist, sondern das Wort meint eben mehr. Es meint eben eine Übergerechtigkeit, eine größere Gerechtigkeit, eine größere Herrlichkeit, mehr Würde, Würdigung, Ansehen, Ehre. Indem wir unsere Kinder super kleiden, geben wir ihnen Ehre. Aber es kommt ja etwas zurück. Es kommt ja etwas viel zurück. Nämlich mit schön angekleideten und sauberen Kind fällt Ehre und Würde auf uns zurück. Und das Kind merkt das. Und darum möchte es so daherkommen. Es möchte mit den Kleidern zeigen, mein Papi, vermag es denn mir ein schönes Jöppli zu kaufen? Meine Mami, vermag es mir ein neues Röckli oder eine neue Hose zu kaufen? Meine Mami ist so eine gute Mami, das lässt mich nie dreckig in die Schule kommen. Nicht verlust und verhunzet. Meine Mami schaut zu mir. Meine Mami ist ein liebevolles Mami. Und wir zeigen das und Gott zeigt das auch. Indem er uns die Verfehlungen vergibt und uns neue Würde verleiht, macht er uns zu Menschen in dieser Welt, die eben ihn repräsentieren. Jetzt denkt ihr, ja, das Mami macht das, logisch, jedes Mami macht das. Papi macht das auch, Viele Männer waschen heute auch, ist ja Geschlechtergerechtigkeit, ist ja ungerecht, dass nur Frauen dürfen waschen, Männer dürfen auch waschen. Heutzutage, oder? Du darfst auch selber deine Hemden bügeln und so weiter. Geschlechtergerechtigkeit heisst das, oder? Das ist ein grosses Thema, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der Bibel und in unserem Leben. Lohngerechtigkeit zum Beispiel, oder jetzt da Abstimmungsgerechtigkeit war in den letzten Monaten das Thema gewesen. So die Ungerechtigkeiten, die wir erleben, die uns verletzen, wo wir das Gefühl haben, das ist ungerecht, dass ich das nicht darf oder nicht machen kann. Gott gibt uns Würde, aber nicht nur eine Mutter oder ein Vater oder in der Familie ist das. Und das ist genau das, was der Paulus uns probiert zu sagen. Bis jetzt war es so, dass die Israeliten gedacht haben, Gott ist unser Vater und er schaut für uns, aber für alle anderen schaut er nicht. Er wäscht nur meine Kleider. Nur die Kleider von den Israeliten können gewaschen werden. Gott, also wenn ein Fremder da in das Haus kommt, wäscht Gott dem seine Kleider nicht. Sondern da werden nur die Kleider von der Familienangehörigen gewaschen. Für alle anderen ist er nicht da. Und Abraham hat gelehrt, Vater von vielen Völkern, und der Paulus hat über das nachgedacht und gesagt, das kann doch nicht stimmen. Es kann doch nicht stimmen, dass Gott nur die Kleider von den Israeliten wäscht. Also wenn du ein Ferienkind hast und das mit dreckigen Kleidern kommt, dann wäschst du doch die Kleider, das ist doch gar keine Frage. Oder wenn du einen Gast hast, der bei dir wohnt, dann wäschst du doch die Kleider und sagst, der gehört nicht zu meiner Familie. Du, nein, ja, das Wäschpulver ist sehr beschränkt bei mir. Die Wäschmaschine, du, der braucht dann viel zu viel Strom, die lasse ich nur einmal in der Woche laufen. Ich glaube, das machen wir einfach nicht. Und Gott, der Abraham, hat das verstanden, hat das geglaubt, dass es mehr gibt. Und der Paulus hat das auch verstanden und probiert das zu erklären. Und auch für das gibt es ein Bild in meinem Leben. Ein geniales Bild, wenn ich da über die Wäsche nachdenke. Es sind nicht nur Mütter und Frauen, die zu Hause waschen. Es gibt Institutionen, die waschen. Wäsche ist Chefsache. Sicher. Saubere Wäsche und saubere Kleidung ist Chefsache. Ich habe in einer grossen Bäckerei gearbeitet. Und da konnte ich am Morgen eine Schürze nehmen. Eine weisse, saubere Schürze. Und zur Abend konnte ich die in den Wäschkübel hineinkreien. Und am anderen Morgen bin ich gekommen und habe wieder ein Stapel saubere Schürze auf dem Kästchen oben gehabt. Ein weisses Jäckchen und eine saubere Hose. Egal, wie dreckig es die Hose war. Manchmal waren die schwarz von der Karrenschmiere. Weil ich musste die Bäckerei, also die Maschine waschen und putzen. Ich konnte die einfach wegtun und wieder oben an und wieder in die Wäschkübel gehen und dann ist sie wieder gekommen. Der Chef hat sich darum gekümmert, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber am anderen Tag war immer saubere Wäsche da. Und ich glaube, Gott ist so, egal wer dazugekommen ist, das ist nicht gefragt worden, woher kommt der Arbeiter, kommt er von Italien, kommt er von Frankreich, kommt er von Syrien. Die Wäsche ist vor allem nicht gleich gewaschen worden. Und sogar am Direktor seines Wissens, die Kittel ist in der gleichen Wäscherei gewaschen worden. Alle Wäsche ist gewaschen worden. Und ich habe verstanden, Gott wäscht alle Wäsche. Jeder, der da dazugehört, der da dazu gehören will, dem seine Wäsche wird sauber gemacht. Und der Arbeitgeber hat ein grosses Interesse, dass seine Arbeitnehmer in saubere Kleider herkommen. In der Bank ist das noch viel wichtiger als in der Bäckerei. Weil wir repräsentieren mit dem, was wir anhaben, die Firma. Mit dem, wie wir auftreten, mit der Würde, wo wir daherkommen, repräsentieren wir Gott. Und Gott verleiht sie uns. Jetzt der Paulus probiert uns das am Beispiel von der Auferstehung von Christus zu erklären. Wie das Prinzip funktioniert. Und vielleicht habt ihr das noch nie so gehört. Aber das ist einschlagend stark. Warum werden wir durch die Auferstehung von Christus gerechtfertigt? Warum ist er zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden? Ich glaube, man könnte das aus dieser Perspektive sehen, wie der Paulus uns das da probiert zu erklären. Nämlich, dass Jesus alle Ungerechtigkeit von dieser Welt erträgt hat. Unsere Ungerechtigkeit, deine und meine Ungerechtigkeit. Oder anders gesagt, in dem Moment, wo Jesus verhaftet worden ist, hat die grösste Ungerechtigkeit, die man sich vorstellen kann, angefangen. Er ist in allem ungerecht behandelt worden. Am Schluss steht er vor dem Pontius und dem Pilatus, vor diesen Richter. Und keiner von diesen Richter, der ihn eigentlich hätte sollen freisprechen, weil es da keinen Grund gab zur Anklage, spricht ihn frei, spricht ihn gerecht. Niemand rechtfertigt ihn. Keiner steht mehr ein, keiner steht mehr auf für ihn. Auch nicht den Johannes und auch nicht den Petrus. Niemand mehr setzt sich ein. Durchs Band Ungerechtigkeit. Ein Mensch, der sich so eingesetzt hat für das öffentliche Leben, für das Wohl der Gesellschaft und am Schluss in einem dermassigen Verfahren hingerichtet wird. Etwas Ungerechtes kann man sich nicht vorstellen. Jesus hat alle Ungerechtigkeit ertragen. Vielleicht hast du auch Ungerechtigkeit erlebt die letzte Woche. Vielleicht hast du dich ungerecht behandelt gefühlt. Von deinem Arbeitgeber, von deinem Ehepartner, von deinen Kindern. Weiss Gott von wem. Vielleicht bist du ungerecht behandelt worden, tatsächlich. Und Jesus ist tatsächlich sehr, sehr, sehr ungerecht behandelt worden. Alles Unrecht, das man ihm zufügen konnte, ist ihm zugefügt worden. Die Marter, die er ertragen hat, das ist unglaublich. Niemand mehr hat sich für ihn eingesetzt, obwohl das System das hätte tun müssen. Obwohl man ihn hätte müssen nach Gesetz gerecht sprechen müssen. Vielleicht bist du in einem Gerichtsverfahren auch schuldig gesprochen worden. Du hast das Gefühl, das ist einfach ungerecht, was da passiert ist. Vielleicht ist eine Ungerechtigkeit sonst in deinem Leben passiert, wo du wieder nicht darüber hinwegkommst. Du sagst, das bin ich so ungerecht behandelt worden. Jesus ist auch so ungerecht behandelt worden. Wirklich ungerecht. Alle Ungerechtigkeit hat Jesus ertragen. Er hat sie angenommen. Alle Verfehlungen von den Menschen sind auf ihn getroffen. Verfehlung. Also das ist wirklich, das Gericht ist wirklich fehl am Platz gewesen. Die haben alle falsch gehandelt, wo dort Jesus ans Kreuz gebracht haben. Alles ist schief gelaufen, was er konnte schief laufen. In dem Moment, an dem Tag, wo Jesus am Schluss ans Kreuz geschlagen worden ist. Nicht mehr hat gestimmt. Nur noch nackte Ungerechtigkeit. Und Jesus hat das ertragen. Und jetzt kehrt es. Und jetzt hat man das Gefühl, ja, was ist denn das für ein Gott, wo das alles zulässt? Was ist das für ein Gott? Und genau an dem Punkt kehrt es, wo der Paulus sagt, genau an dem Punkt hat Gott etwas gemacht, wo man absolut und überhaupt nicht mehr daran gedacht hat, wo man nie für möglich gehalten hat. Nämlich, Gott rechtfertigt den Jesus. Gott rechtfertigt den. Alle die Unschuld, alle die Schuld, wo auf ihm gelastet ist, wo ihm angetan worden ist, wird wie wegtun, indem Gott ihn wieder aus dem Grab rausholt. Ihn zu einem neuen Mensch macht. Ihm einen neuen Körper gibt, einen unversehrten Körper. Ihn neu macht. Ihn einsetzt zu neuer Würde. Gott würdigt ihn in einem ganz besonderen Maß. Gott lässt ihn nicht einfach im Dreck oder im Staub liegen, sondern er hebt ihn raus und gibt ihm neue Würde. Er gibt ihm ein neues Lieb oder in der Sprache der Bibel ein neues Kleid, ein neues Zuhause. Der Jesus ist wieder da und zwar in einer Art und Weise, wie man es sich nicht hätte vorstellen können, in einem neuen Körper. Der Körper, also ein 30-jähriger Mann, ein super Body, muss man sich da vorstellen, oder? Wirklich schön, einzigartig, besonders. Der Jesus muss so sein, dass Maria, die ist ein paar Jahre mit dem unterwegs, die hat ihn nicht mehr gekannt, die hat gemeint, sie ist der Gärtner. Der Gärtner hat sie gemeint. Wisst ihr, wieso ein Gärtner? Schaut mal die Postur von Martin an. Gesunden, festen, starken Körper. Hä? Mann, eine Frau von der Natur, mit gesundem Leben, oder? Das ist nicht mehr in ihren Kopf hineingegangen. Der so gemadert war, steht jetzt gesund, kräftig, wieder vor ihr. Mit neuer Würde angetan, mit neuem Strahlen. Der Jesus ist zu neuer Würde gebracht worden. Und genau das Gleiche, sagt Paulus, macht Gott mit uns. Wir glauben, dass Gott uns neue Würde gibt. Dass Gott alle unsere Verfehlungen, alles das Ungerecht wegnimmt und uns neue Würde gibt. Und dir und mir sagt, du bist ein Kind Gottes. Alle Ungerechtigkeit tritt in den Hintergrund. Du lebst neu, ewig. Du verstehst. Du bist ein neuer Mensch. Du bist mein Kind. Du gehörst zu mir. Ich reinige alles. Ungerechtigkeit kann sein, dass du Ungerechtigkeit gemacht hast, aber es kann auch sein, dass du ungerecht behandelt worden bist. Wenn das Mädchen heimkommt und sagt, du, der Bruder hat mich jetzt da total versudelt. Ich bin jetzt ungerecht behandelt worden, ich bin verspritzt worden, dann hat mir da den Dreck nachgeschossen. Dann reinigt Gott das und gibt das. Alle Ungerechtigkeit, die du erfahren hast, nimmt Gott von dir und gibt dir neue Würde, ein neues Kleid. So wie ein Arbeitgeber oder Eltern gibt Gott uns neue Würde, Ansehen, damit wir in dieser Welt ihn können vertreten können. Er gibt uns ein neues Leben, einen neuen Körper, ein ganzes neues Sein. Die neue Würde, so wie er sie Jesus gibt. Er macht uns wie Jesus. Wenn er Jesus zum Christus gemacht hat, macht er uns zu Christen. Wir repräsentieren ihn. Und weil wir ihn repräsentieren, gibt er auch das, was ihn ehrt. Ich hoffe, ihr habt das ein Stück weit nachvollziehen können. Der Gedanke, wir leben in einer neuen Wirklichkeit. Seit Jesus gekommen ist, ist es möglich, dass Ungerechtigkeit so stark in den Hintergrund tritt, dass sie uns nicht mehr dominiert, sondern dass Gottes Gerechtigkeit, Gottes Würde, Gottes Kraft, Gottes Ehre, Gottes Ansehen in unserem Leben so stark wird und uns jeden Tag neu macht, dass wir fröhlich in dieser Welt stehen können, auch dann, wenn wir zur Abend vielleicht verdreckt unsere Kleider ablegen. Beschmutzt von eigener Schmutz, beschmutzt vom Schmutz von anderen. Gott macht uns neu. Jeden Tag, jeden Morgen. Amen.